Es gibt ja verschiedene journalistische Textformen, den Bericht, das Porträt oder das Interview. Wie gerne machst du eigentlich Interviews, Brigitte?
Nicht so gern. Ich finde, es ist eine extrem starre Form und man muss so Frage, Antwort und man kann so wenig Zwischentöne drin. Also ich mache es eigentlich so wenig wie möglich.
Du hast lieber noch ein bisschen eigene Beobachtungen reinfliessen lassen.
Ja, da einfach neue eigene Worte fassen, auch was mein Gegenüber sagt, das dünkt mich meistens vorteilhafter.
Mhm. Ein hart Interview findet ja vor Gericht statt, wenn die Richterin die Beschuldigte befragt. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art ausfallen. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Unser heutiger Fall spielt am Bezirksgericht Winterthur. Es ist eines von 12 Bezirksgerichten im Kanton Zürich. Und vor Gericht steht ein 37 Jahre alter Rumän. Brigitte, du bezeichnest ihn im Text, den du geschrieben hast für die Republik, als klassischer Kriminaltourist. Was heisst das?
Ja, das ist wirklich nicht abwertend gemeint. Aber man kann den Mann nicht anders beschreiben. Der macht seit 16 Jahren nichts anderes, als in verschiedene Länder einzureisen und dort gewerbsmässig zu stellen. Und zwar vor allem in Geschäften und Warenhäusern. Also er ist nicht so ein klassischer Einfamilienhaus-Einbrecher. Das muss man ihm zugute halten. Er geht so in die grossen Läden, aber stillt dort wirklich im grossen Stil und schon seit sehr vielen Jahren.
Und das ist auch schon ein paar Mal aufgeflogen. Er ist schon mehrfach vor Gericht gestanden wegen Diebstähle.
Also das ist noch eher freundlich ausgedrückt, Boas. Ich habe das mal zusammengerechnet. Er ist 37 Jahre alt und delinquiert seit 16 Jahren und ist schon zu 18 Jahren Freiheitsstrafe insgesamt verurteilt worden. Das hat er nicht alles müssen absitzen. Aber er ist wirklich jemand, der den Diebstahl zu seinem Beruf gemacht hat.
Also seit 21, wenn man es ausrechnet.
Als junger Mann, kann man sagen, ja.
Also es ist wirklich ein notorischer Dieb. Er hatte auch eine Einreisesperre für die Schweiz. Die ist am 9. August 2018 abgelaufen und am 15. August 2018 hat er in Zürich Kosmetika im Wert von über 3'000 Franken gestohlen. Hören wir uns doch mal an, wie das im Gerichtssaal tönt hat. Wir haben den Dialog einsprechen lassen.
Gehen wir der Reihe nach. Am 15. August 2018 haben Sie in Zürich in einem Großverteiler Kosmetika im Wert von 3.474 Franken gestohlen.
Korrekt. Ich habe allerdings nicht so genau auf die Preisschilder geschaut. Aber der Großverteiler wird das schon richtig berechnet haben.
Zwei Tage später haben Sie in Winterthur in einem Warenhaus Parfüm im Wert von 2.088 Franken gestohlen.
Ja.
Drei Tage später in Basel in einem Großverteiler Kosmetika im Wert von 4.960 Franken.
Ja.
Am 23. August 2018 in Basel Kosmetika im Wert von 2.988 Franken.
Ja.
Am 31. August 2018 in Winterthur Parfüm im Wert von 2.813 Franken.
Ja.
Am 4. September 2018 erneut in Winterthur Parfüm im Wert von 3.546 Franken, zusammen mit einem Komplizen.
Ja.
Also da kommt schon recht etwas zusammen. Das ist insgesamt eine Deliktsumme von fast 20'000 Franken. Brigitte, warum weiss man, dass er das immer gewesen ist?
Man hat ihn verwünscht in den Läden. Ich denke, es hat auch Überwachungskameras gegeben. Man hat ziemlich sicher auch Diebesgut gefunden von ihm. Und was noch wichtig ist, er hat auch alles zugegeben. Also, wo ich ihn getroffen habe am Bezirksgericht Winterthur, ist er komplett und vollumfänglich geständig gewesen. Also
haben wir jetzt gehört, er hat alles immer zugegeben. Ja, das bin ich gewesen.
Er hat es der Strafverfolgungsbehörde eigentlich einfach gemacht. Aber ganz ehrlich gesagt, also, etwas anderes hätte er gar nicht können machen. Also er hat so viele Vorstrafen, Einschlägige in verschiedenen Ländern. Er hat so viel schon in der Schweiz Ladendiebstahl begangen und ist verwünscht worden, dass es wäre ihm gar nicht in den Sinn gekommen, da irgendetwas abzustreiten. Er hat ihm schon erzählt, wie er halt am Schluss von Ladendetektiv verwünscht worden ist, wie es Videokameras gegeben hat, die dann gewisse Sequenzen können aufnehmen können. Also es hat nicht mehr viel zum Abstreiten gegeben.
Mhm. Er war komplett geständig. Hat das auch bereut, was er gemacht hat?
irgendwie ja und irgendwie nicht. Ich habe das noch eindrücklich gefunden. Also, und es klingt jetzt vielleicht zynisch, auch fast ein bisschen sympathisch, wie er das vertreten hat vor Gericht. Also, er hat überhaupt nichts beschönigt. Mhm. Und was ich ihm ganz hoch anrechne, dem Mann, ist, dass er gesagt hat, ja, schauen Sie, ich könnte Ihnen nicht sagen, ich habe es wegen meiner Mutter gemacht, die ich muss unterstützen muss. Ich habe es wegen meinen Kindern gemacht, die dringend Geld brauchten. Aber das sage ich Ihnen alles nicht. Und es stimmt, ich bin nicht in einer Notlage gewesen. Ich habe es einfach gemacht, weil es so einfach war. Das hat er mehrfach betont. Es war einfach so einfach gewesen, in diesen Läden, wo er regelmässig gegangen ist, die Ware zu entwenden. Und er hat einfach gut Geld gemacht damit. Und er hat, als er angefangen hat mit diesen Diebesserie, mit dem berufsmässigen Stellen, hat er eigentlich einen Job gehabt. Und er hat gesagt, er sei gesund, er könne arbeiten, er hat eine Freundin in Deutschland. Also es ist keine Notlage. Er hat immer betont, er hat nicht aus einer Notlage rausgestanden.
Mhm. Komm, wir hören ganz schnell in die Passage rein, wo er in Winterthur vom Richter befragt worden ist.
Warum haben Sie gestohlen?
Soll ich aufstehen?
Nein, nein.
Ich möchte einfach die Wahrheit sagen. Es gab nicht wirklich Gründe für die Diebstähle. Ich war nicht in einer schlimmen Situation in Deutschland. Ich hatte eine Arbeit, meine Freundin auch. Ich hatte nur keine Kontrolle mehr über meine Spielsucht. Wenn ich nachts nicht mehr schlafen konnte und ich Geld hatte, dann musste ich dieses Geld in Casinos verspielen. In Zürich, in Karlsruhe oder in Mannheim.
Haben Sie deshalb Kosmetika gestohlen, weil man sie gut zu Geld machen kann?
Ich werde sehr ehrlich zu Ihnen sein. Ich ging in dieses Geschäft in Winterthur, weil ich seit 2016 weiß, dass man dort die Diebstahlsicherung leicht umgehen kann.
Sie waren ja mit einer Einreisesperre für die Schweiz belegt, die am 9. August 2018 ablief. Und kaum ist die Frist abgelaufen, stehen Sie wieder da, gehen in die Läden und stehlen. Was soll das?
Ich wusste einfach, dass man die Ware leicht aus den Geschäften nehmen kann. So kam ich halt wieder.
Sie hätten in Deutschland eine Arbeitsstelle in Aussicht gehabt. Von Ihrem Gesundheitszustand her wären Sie in der Lage zu arbeiten.
Darf ich das etwas erläutern?
Nein, ich will das jetzt nicht erklärt haben.
Brigitte, läuft so eigentlich eine typische Befragung ab vor Gericht, wie wir es jetzt gehört haben?
Nein, das ist keine typische Befragung. Und darum habe ich mich ja ausnahmsweise entschieden, den Gerichtsbericht über diesen Fall eigentlich in einer reinen Dialogform darzustellen. Ich wollte allen Leuten, die noch nie in einem Gerichtssaal gesessen sind, zeigen, was da für zwei Welten aufeinander prallen. Da haben wir auf der einen Seite das hohe Gericht, das auf dem Richterpodest sitzt, die Anzug und Krawatte oder auch Frauen, die Richterinnen, sehr förmlich gekleidet. Und ihnen gegenüber auf der Anklagebank sitzt da der rumänische Berufsdieb, Kriminaltourist. Und das sind eigentlich zwei Persönlichkeiten, die nichts gemeinsam haben. Und ich habe das so eindrücklich gefunden, jetzt an dem Fall, wie da, ja, Leute aufeinander prallen, die sich sonst im Leben nie begegnet wären und die sich auch nicht so wirklich verstehen. Das muss man sagen.
Also das war extrem in diesem Fall, wie jetzt die Welten so unterschiedlich sind.
Ja, du nennst jetzt das extrem. Für die Leute, die oft am Gericht sind, ist es wahrscheinlich ja, etwas, was sie häufig erleben. Dass sie einfach Leute aus sagen wir, unteren sozialen Schichten mit einem weniger gute Ausbildung, mit wenig Perspektive im Leben, dass die kriminell werden, was ich nicht schön finde. Ich wäre froh, sie würden das nicht. Und die stossen dann auf Richterinnen und Richter mit einem akademischen Hintergrund, mit allen Sicherheiten, die man sich noch wünschen kann im Leben. Und die müssen jetzt irgendwie zusammen herausfinden, was da passiert ist und wie man jetzt ja, das bestraft oder was da angemessen ist.
Ich sage extrem, weil du vorhin gesagt hast, es ist kein typischer Fall. Darum, also ist es vielleicht gleich einer, der häufiger so in dieser Art stattfindet.
Was ich noch schön gefunden habe, darum stört mich vielleicht das Wort extrem. Ich habe es eigentlich noch schön gefunden, dass sich der Gerichtspräsident doch bemüht, sich auf den Mann einzulassen auf der Anklagebank. Er hat Wellen mit ihm reden. Also es gibt auch Richterinnen und Richter, die machen einen kurzen Prozess und finden, ja, der ist ja geständig, wir haben da alles in den Akten.
Der stützt sich nur auf die Unterlagen.
Ja, was müssen wir da groß mit dem? Und der hat immerhin, der hat sich bemüht mit dem Mann zu reden, mit dem rumänischen Kriminaltouristen. Er ist dann teilweise gescheitert, weil er es einfach nicht hätte können nachvollziehen, was ihm der Mann erzählt. Und man merkt dann auch, und das haben wir auch jetzt im Dialog eingespielt, dass er dann halt ungeduldig geworden ist. Also wenn dann der Mann hat ein bisschen ausholen und auch ein bisschen aus seinem Leben erzählen und wieso er jetzt in die Situation gerade ist, ja, dann hat dann der Gerichtspräsident gefunden, ja, nein, also das brauche ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht hören. Ja.
Hat er denn Deutsch können, dem aus Rumänien?
Nein, es ist eine Dolmetscherin im Saal gewesen und ich muss ehrlicherweise sagen, nur dank dieser Dolmetscherin habe ich überhaupt genug Zeit gehabt, um den Dialog so exakt aufzuschreiben.
Es ist alles doppelt so lang gegangen, ja, wie es nochmal wiederholt also worden ist.
Du musst dir vorstellen, ich sitze in dem Gerichtssaal, entweder mit dem Laptop auf den Knie oder mit dem Notizblock auf den Knie und schreibe einfach wie wild mit und dank der Übersetzung habe ich doppelt so viel Zeit gehabt, zum Mitschreiben. Also ich kann noch die Antworten fertig aufschreiben, bevor der Gerichtspräsident die nächste Frage gestellt hat. Und das ist ja alles übersetzt worden. Also sowohl die Fragen vom Gerichtspräsident als auch die Antworten vom Beschuldigten. Und so ist mir der Dialog gelungen. Und ich habe den wirklich eindrücklich gefunden, obwohl es sich ja, kann man sagen, um einen kleinen Fall handelt, um einen unspektakulären Fall. Aber mich hat fasziniert, wie die beiden so unglaublich unterschiedlichen Männer probiert haben, miteinander zu reden.
Haben sie sich denn verstanden? Also ich meine jetzt nicht wegen der Dolmetscherin, die dabei war, sondern auch inhaltlich.
Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, der Beschuldigte, der hat schon ungefähr gewusst, was man ihn fragt und was man von ihm hören will. Er ist schon so oft in einem Gerichtssaal gesessen, schon so oft in einem Strafverfahren verwickelt gewesen. Aber der Gerichtspräsident, der hat null Verständnis gehabt dafür. Das hat er am Schluss auch gesagt bei der Urteilseröffnung. Er kann das nicht verstehen, wieso da jemand immer und immer und immer wieder delinquiert und bestraft wird und ins Gefängnis muss. Und dann, was macht er? Er kommt trotzdem wieder in die Schweiz, obwohl er nicht einreisen dürfte. Er geht wieder ins nächste Warenhaus und stellt wieder. Für das hat der Gerichtspräsident sicht- und hörbar null Verständnis gehabt.
Wie hat es denn der Rumäne erklärt? Wieso, dass er das immer wieder macht und immer wieder stellen?
Er hat keine grosse Erklärung gehabt. Er hat dann an dem Prozess, und das ist offenbar eine neue Version, das hat dann der Staatsanwalt ein bisschen hässig gemacht, hat er etwas von einer Spielsucht angefangen zu erzählen, dass er die müssen finanzieren und darum ist gestellt. Da hat der Staatsanwalt in seinem Plädoyer gesagt, also das gehöre jetzt erst mal, das sei also sehr unglaubwürdig, das ist eine Schutzbehauptung. Kann sein, dass das eine Schutzbehauptung ist. Und was der Mann jetzt nicht so deutlich gesagt hat, wie ich es jetzt dir sagen, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass er einfach genug davon gehabt hat, in diesen billigen Lohnjobs Tag ein, Tag aus zu malochen für viel zu wenig Lohn und nicht vorwärts zu kommen. Ich denke, er hat einfach irgendwann gemerkt, wie einfach das es ist, zu stellen und wie viel Geld das er macht damit. Ich meine, das ist enorm. Der hat zum Teil bei einzelnen Diebestour, also ist in ein Warenhaus marschiert und läuft mit Kosmetika, Parfum im Wert von fast 5'000 Franken wieder raus. Also
in einem Einzelfall, ja.
In einem Fall, ja. Und das ist schon noch eindrücklich. Also es muss er nicht schlecht gemacht haben. Irgendwie hat er gewusst, wie man das macht. Ich könnte es nicht, ehrlich gesagt. Er hätte das können. Aber darum auch berufsmässig. Er hat das zu seinem Beruf gemacht.
Das hat mich eh noch interessiert. Wo ist eigentlich die Grenze? Wann ist etwas gewerbsmässig und wann ist es einfach ein Diebstahl?
Es gibt so eine einfache Formel. Wenn du jetzt eben mit so, zum Beispiel mit so Warenhausdiebstahl so viel Geld erzielst, dass es wie eine Art von deinem Lohn wird, dass du lebst von dem, was du stillst, dann redet man von gewerbsmässig.
Also ob es die Haupteinnahmequelle so ist oder ein Zusatzverdienst.
Oder sicher eine wichtige Einnahmequelle und dann braucht es auch eine gewisse Dauer und Intensität. Also wenn du nur einmal gehst in ein Warenhaus stellen, dann machst du das noch nicht gewerbsmässig. Aber er, der jetzt das seit 16 Jahren macht und das schon öfters in der Schweiz und das ist deine Haupteinnahmequelle, dann redet man von einem gewerbsmässigen Delikt, was strenger bestraft wird.
Das war total unstrittig, nämlich auch in diesem Fall.
Er hat, alles zugegeben, ja. Das hat er auch nicht bestritten.
Gibt es bei jemandem, der das jetzt einfach, ich sage jetzt notorisch, immer wieder macht, immer wieder auf die Diebstahlstouren geht, gibt es da irgendetwas um das zu verhindern? Muss man einfach mit dem leben? Oder wie,
was nein, macht das, man? Das kann man sicher verhindern. Und ich bin jetzt wirklich auch dagegen, dass jedes Geschäft und jedes Warenhaus zu einem Hochsicherheitstrakt wird. Also die Überwachung und Bewachung muss dann ja immer noch ein Ausmaß annehmen, dass wir uns als Kundinnen noch wohlfühlen in diesem Laden. Also die Diebstähle hin und her. Aber jetzt in diesem konkreten Fall bin ich total verblüfft gsi, wie einfach das es gsi isch, die wenigen Sicherheitsvorkehrungen, die es damals noch gab, auszutricksen. Und die sind so einfach gsi, dass ich ja darauf verzichtet habe, zu schildern im Artikel, was er genau gemacht hat, um die Ware rauszubringen. Also, einmal sagt er im Dialog mit dem Gerichtspräsident, dass einzelne Produkte gar keine Warensicherung haben. Also, die musst du unter einem Bulli verstecken und dann kannst du rauslaufen. Andere haben eine Sicherung gehabt und er hat es trotzdem aus dem Laden rausgebracht. Und ich bin überzeugt, dass die Warenhäuser auch aus dem Fall gelernt haben und gesehen haben, wo die Schwachstellen sind. Und ich gehe davon aus, dass sie aufgerüstet haben. Aber ich sage jetzt auch an dieser Stelle nicht, wo und was. Nicht, dass da noch sich Leute animiert fühlen, das dem rumänischen Berufsdieb nachzumachen.
Es ist ihm auch einfach zu einfach gemacht worden.
Das hat der Verteidiger gesagt. Das war ein Punkt vom Verteidiger im Plädoyer. Und er gesagt, Gelegenheit macht Diebe, ganz einfach. Ja. Es war für seinen Klienten so einfach, die Ware rauszutransportieren. Dann hat er es halt gemacht. Das ist auch ein bisschen eine billige Erklärung, aber so war es schlussendlich.
Mhm. Ich finde, das Gericht hat ja allein für sich schon eine Art Übersetzungsaufgabe. Jetzt unabhängig davon, ob eine Dolmetscherin dabei ist oder nicht. Man muss recht eine komplexe Materie, das Recht abbrechen und einfach verständlich machen für die Person, die beschuldigt ist. Siehst du das auch so, Brigitte? Und funktioniert das?
Also ich finde es einen absolut wichtigen und zentralen Aspekt. Also wenn es der Richterinnen und Richter gelingt, dass man sie versteht und dass die Menschen auf der Anklagebank wissen, was jetzt mit ihnen passiert und vielleicht auch, warum sie jetzt verurteilt werden, dann können sie die Entscheidung, die Urteile viel besser akzeptieren. Was ich leider oft erlebe, ist, dass sich die Richterinnen die Mühe nicht nehmen und dass sie das ein bisschen unterschätzen, dass sie so beschäftigt sind mit juristischen Überlegungen und Abwägungen, dass sie wie der Mensch auf der Anklagebank ein bisschen vergessen. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist also mindestens in der juristischen Ausbildung ist das kein Thema. Wie geht man mit Menschen um? Wie tut man das juristische Wissen so übersetzen und anwenden, dass es auch andere verstehen? Und bei uns in der Schweiz kann man auch Richterin oder Richter werden, ohne jegliche Ausbildung, was Prozessführung betrifft. Also, das machen zum Glück die meisten Gerichte. Die bieten es dann an, wenn Leute aber schon Richterin und Richter sind. Aber ob sie dann die Kurse besuchen und, ob sie überhaupt Interesse daran haben, einmal ein Feedback überzukommen, wie sie einen Prozess führt, wie sie mit den Leuten redet, die von ihnen stehen. Das ist alles komplett fakultativ in der Schweiz. Und das bedauere ich sehr, weil ich merke schon, dass es einigen nicht gut gelingt.
Also die Voraussetzung, zum Richterin oder Richter zu werden, ist einfach eine juristische Ausbildung in dem Fall, die gleich wie auch ein Anwalt hätte? Oder gibt es da dann noch Zusatzausbildung?
Das ist aber ein interessanter Hinweis. Das ist ganz wichtig, weil Anwältin wirst du erst, wenn du noch eine zusätzliche, sehr schwierige, anspruchsvolle Prüfung absolviert hast, nämlich die Anwaltsprüfung. Richterin und Richter kannst du werden ohne Anwaltsprüfung. Also da reicht ein Jus-Studium. Und was ganz wichtig ist in der Schweiz...
Schlechter ausgebildet als
die Anwälte. Ja, aber es kommt noch etwas dazu. Und das ist immer ein bisschen weh, wenn ich das sagen muss. Aber es ist leider so. Bei uns spielt Parteizugehörigkeit eine riesige Rolle. Und ich wünschte mir wirklich, man würde mehr auf die sozialen Kompetenzen schauen von den zukünftigen RichterInnen als auf ihre Parteizugehörigkeit. Zugehörigkeit.
Mhm. Also Partei ist wichtig, es ist sogar Voraussetzung, oder? Also muss man Mitglied in einer Partei oder einfach von einer Partei vorgeschlagen sein?
Ja, faktisch, das ist nie festgeschrieben in einem Gesetz, aber das ist einfach so Praxis in der Schweiz, langjährige Praxis. Und man kann feststellen, erfreulicherweise, dass es wenigstens auf der ersten Gerichtsinstanzen fährt sich das langsam an aufweichen. Ich sehe immer mehr, dass sich parteilose Richterinnen und Richter durchsetzen gegen Kandidatinnen, die von den Parteien portiert worden sind. Da ist das Stichwort, das kennen vielleicht nicht so viele Leute, ist der Parteiproporz. Also in jeder Gemeinde werden die Richterstellen nach einem Parteiproporz, also nach der Parteienstärke, zuteilt. Also wenn es eine Vakanz gibt, sagen wir an einem Bezirksgericht in Zürich, dann schauen die örtlichen Parteien an, wie viel Stärke haben wir jetzt in unserer Gemeinde und wer hat jetzt Anspruch auf den frei werdenden Richtersitz. Und das Unangenehme für die zukünftigen Richterinnen und Richter ist, dass wenn sie nicht in der Partei sind, wo jetzt der Sitz das gut hat, in Anführungs- und Schlusszeichen, dann haben sie eigentlich kaum eine Chance, die Stelle überzukommen. Wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen aufgeweicht, weil parteilose Leute immer mehr die Posten bekommen, auch in Kampfwahlen. Aber ab der zweiten Instanz, also wenn du dann willst, Karriere machen als Richterin und vielleicht Oberrichterin werden, also an ein Berufungsgericht gehen, dann ist fertig mit parteilos, weil dann wirst du durchs Parlament gewählt. Und mir ist kein Fall bekannt, wo parteilose Kandidatinnen gewählt worden werden in einem Parlament. Und beim Bundesgericht genau das Gleiche. Bundesrichterinnen werden von der Bundesversammlung gewählt.
Kann man sagen, die Vorstellung dahinter ist, dass eine Richterin eben nicht neutral ist, sondern immer auch eine politische Überzeugung mitbringt und dass das insgesamt dann ausgeglichen ist, gibt es den Parteienproporz?
Ist das die Überlegung? Ja, das ist die Idee dahinter. Ich finde, es funktioniert überhaupt nicht in keiner Art und Weise, weil erstens ganz viele junge JuristInnen dann halt notgedrungen dieser Partei beitreten, die ihnen einen Platz am Gericht können bieten. Also die Fälle gibt es, die sind bekannt. Es gibt auch Fälle, wo die Leute die Partei gewechselt haben.
Es gibt so den ganz berühmten Fall vom Bundesrichter, der aus der SVP austreten.
Der ist austreten, stimmt, aber es gibt auch Fälle, wo die Leute die Partei wechseln, um einen Karriereschritt können, zu realisieren, sogar von SP zu SVP. Hm. Also darum finde ich das ein bisschen schwierig mit, ja, es werden alle Meinungen vertreten und, was ganz wichtig ist, was man nie vergessen darf, die allermeisten Leute in der Bevölkerung sind nicht Parteimitglied. Ja. Und es gibt hervorragende JuristInnen, die eine unglaublich gute Arbeit würden an der Gericht machen, aber die einfach nicht wollen, an eine Partei beitreten. Und die fallen weg. Also die kommen von vornherein nicht in Frage für einen Richterposten. Und das finde ich einen riesigen Mangel.
In welcher Partei ist unser Richter, der vom Bezirksgericht Winterthur?
Das ist der Andreas Oehler, der die Verhandlung geführt hat. Er ist in der FDP.
Und hat das irgendeine Auswirkung jetzt auf seine Rechtsprechung, dass er in der FDP ist?
Also alle RichterInnen würden das weit von sich weisen, dass ihre Parteizugehörigkeit eine Auswirkung hätten. Ich bin nicht sicher, ob man das so kann, ja, im Bausch und Bogen verwerfen, weil ehrlich gesagt, also für was trittst du an einer Partei bei? Und es gibt ja zum Teil Wahlkämpfe. Also dann tust du als FDP-Mitglied bewirbst du dich um ein Richteramt und sobald du es hast, sagst du, oh, aber Partei spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich habe mir das jetzt in dem konkreten Fall mit dem 37-Jährigen Mann aus Rumänien auch überlegt. Und ich wollte jetzt Andreas Oehler nicht unterstellen. Ich weiss nicht über seine Herkunft. Ich weiss nur, dass er FDP-Mitglied ist. Aber ihr müsst euch das vorstellen, da sitzt der Herr im dunklen Anzug, weissen Hemd und Krawatte und vor ihm der Mann, der direkt aus dem Gefängnis zugeführt worden ist, in Handschellen, Begleitung von zwei Polizisten. Ich weiss nicht, wie viel der FDP-Bezirksrichter Oehler kennt von so anderen Lebensumständen. Aber die Frage wäre, Boas, du hast recht, wenn es das ein SP-Richter gewesen wäre oder eine grüne Richterin, hätte die anders entschieden. Schlussendlich weiss ich es nicht. Ich erlebe immer wieder RichterInnen, die sich zumindest anders verhalten, als man es vom Parteibüchli würde her erwarten. Aber ich finde, dann wäre das genau ja wieder ein Argument dafür, dass man endlich mal aufhört mit dem Parteiproporz. Also was soll denn das?
Es schlägt es eigentlich auch richtig aus. Also gibt es eh noch RichterInnen mit linkem Parteibuch, die dann untypisch agieren, oder ist es eh noch umgekehrt?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine recht soziologische Frage. Es ist gut möglich, dass das schon untersucht wurde. Es gibt im Kanton Zürich gibt es so einen berühmten Oberrichter, sehr langjähriger Oberrichter, der an einer sehr, sehr rechtsstehenden Partei angehört und wo jetzt ein bisschen salopp gesagt, eigentlich der Lieblingsoberrichter von der linken Anwältinnen und Anwälte ist, weil er erstens ergebnisoffen an einem Prozess angeht und er ist einer der wenigen, der es wirklich schafft, mit jedem und jeder auf der Anklagebank Kontakt aufzunehmen. Der redet in Wort, wie es jemand versteht, der keine akademische Ausbildung hat.
Der schafft eben die Übersetzungsfunktion.
Ja, und nicht nur das. Und bei ihm, also die meisten kennen seinen Namen, beim Christoph Spiess, hat man wirklich den Eindruck, dass er offen und unerschrocken ab Fall geht und nicht das Parteibuch im Hinterkopf hat und auch keine Angst hat, unbequeme Entscheidungen zu fällen. Das ist der Vorteil, vielleicht weil er schon ein bisschen älterer Herr ist. Er hat überhaupt keine Angst davor, dass er könnte kritisiert werden, weil er jetzt ein Urteil fällt, wo jetzt so rechtsstehende, sehr rechtsstehende Parteien nicht könnte gefallen.
Ich glaube, wir müssen es schnell benennen. Also sehr, sehr rechtsstehende Partei. Du meinst nicht die SVP?
Nein, es ist noch rechter.
Gell?
Es fällt mir schwer, die Partei zu nennen. Es gibt sie ja fast nicht mehr.
Ja, der Christoph Spiess ist Mitglied von der Schweizer Demokraten. Unbedeutende, sehr rechte Partei. Gehen wir aber zurück zu unserem FDP-Richter in Winterthur. Wie hat er geurteilt?
Es hat ein strenges Urteil gegeben, nicht ganz unerwartet bei dieser Menge an einschlägigen Vorstrafen. Das Urteil für den gewerbsmässigen Dieb hat am Schluss 24 Monate Freiheitsstrafe unbedingt gelautet und er hat zusätzlich noch 10 Jahre Landesverweisung bekommen. Das heisst, er darf, sobald er seine Strafe abgesessen hat und ausgeschafft wurde, darf er theoretisch 10 Jahre lang nicht mehr in die Schweiz zurückkommen.
Also das fängt an zu zählen, wenn er aus dem Gefängnis draussen ist.
Jetzt muss er noch ein bisschen etwas absitzen. Er hat die Strafe schon vorzeitig antreten, schon vor dem Prozess. Darum ist er von der Polizei direkt aus dem Gefängnis zugeführt worden. Eben, für ihn war das Routine gewesen. Okay, Pech gehabt, bin mal wieder verwünscht worden, bin mal wieder im Gefängnis, ich gebe alles zu, was soll ich da abstreiten, neues Urteil, Landesverweis aus. Also, das wird für ihn eine gewisse Routine gehabt haben.
Was mich zum Schluss schon noch interessieren, Brigitte, hat ein Richter ihn von einer anderen Partei in diesem konkreten Fall anders entschieden?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Urteil wäre gleich rausgekommen. Ich habe den Eindruck, die Befragung hätte ein bisschen freundlicher und ja, ein bisschen subtiler können abgehalten werden. Was mir schon aufgefallen ist, sind so ein bisschen die ungeduldigen Zwischentöne vom Gerichtspräsidenten oder auch das Unverständnis, sein Unverständnis, das er einfach so deutsch und deutlich zu verstehen hat. Er hat auch am Schluss, als er das Urteil eröffnet hat, hat er ihm noch mit auf den Weg gegeben, dass sie einfach dumm und eine unglaubliche Frechheit, was er da möchte. Und man hat wie so ein bisschen die Empörung gespürt von dem Mann im Anzug und in der Krawatte. Wie kannst du das auch nur machen? Und warum lehrst du das nicht endlich? Und du könntest doch einen Job haben und geh doch jetzt anständig arbeiten. Was der Beschuldigte übrigens natürlich versprochen hat. Also er hat, wo man ihn gefragt hat, wie er sich die Zukunft vorstellt, hat er ganz herzig gesagt, ja, sie werden es mir kaum glauben, aber ich wünsche mir wirklich, dass ich in Zukunft ein ruhiges Leben führen kann, ohne kriminelle Taten. Ich bin nicht ganz sicher, ob ihm das wird gelingen. Ich würde es ihm sehr wünschen.
Ich glaube, das wünschen wir ihm beide auch.
Das wünsche ich mir ihm sehr.
Danke vielmals fürs Erzählen von dem Fall. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Abonnieren Sie den Podcast und teilen Sie ihn, schreiben Sie eine Bewertung. Danke vielmals. Und wenn Sie uns kontaktieren möchten mit Rückmeldungen, Kritik, Vorschlägen, schreiben Sie uns eine E-Mail an audio@republik.ch oder noch besser, schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Die Nummer die steht im Episodenbeschreib. Mein Name ist Boas Ruh. Mich würde es freuen, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.